Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
Anna Peinelt
und Christian Thiel.
Willkommen zu einer neuen Folge von Die Sache mit der Liebe. Anna und Christian sprechen heute über das innere Kind. Mehr weiß ich selbst noch gar nicht. Christian hat mir per Mail vorgeschlagen, lass doch über das innere Kind sprechen. Ich dachte, es geht so generell um das innere Kind, aber wir haben wohl eine Zuschrift erhalten, die ich selbst noch gar nicht kenne. Ich bin ganz gespannt. Christian hat sie mitgebracht, vor sich liegen.
Eigentlich reden wir ja immer über innere Kinder, pausenlos, auch das letzte Mal und immer wieder, wie uns unsere Kindheit prägt und was für Bilder wir mitnehmen über die Liebe. Wir haben eine Zuschrift und ist ganz wichtiges Thema. Wir haben eine Zuschrift von Sabine und ich lese sie jetzt erstmal gerade vor. Ja? Liebe Anna, lieber Christian, seit einigen Wochen höre ich eure Podcasts hoch und runter. Es hilft mir neben einer Selbsthilfegruppe, die ich regelmäßig besuche, sehr dabei, meinen letzten Beziehungsversuch und meine davor gescheiterte Ehe zu verarbeiten. Die Gruppe, die ich besuche, gehört zu den anonymen Co-Abhängigen. Eine 12-Schritte-Gruppe, die sich mit der Genesung von Co-Abhängigkeit und vor allem durch Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich weiß, ihr habt das Thema in einer eurer Folgen bereits angeschnitten und ich konnte vieles, was diese Krankheit betrifft, auch dort wiederfinden. Gleichzeitig bin ich heute in der Folge, wie wir verhindern, uns unter Wert zu verkaufen, wieder ganz oft darauf gestoßen. Die junge Frau, um die es in der Zuschrift ging, weist meines Erachtens nach viele co-abhängige Verhaltensweisen auf. Die Beziehungsfantasien, das angepasste Verhalten und Erleben, die Angewohnheit, die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. So ging es mir schon bei einigen eurer Zuschriften und da ich selbst Betroffene bin, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Thema vielleicht noch einmal etwas dezidierter aufgreifen könntet. Co-Abhängigkeit ist eine eigenständige Erkrankung, die unerkannt und unbehandelt zum Tode führen kann. Sie hat Auswirkungen auf all unsere Beziehungen und die Art, wie wir sie führen. Vielleicht könnte das für die ein oder den anderen hilfreich sein. Viele liebe Grüße von Sabine.
Okay, vielen Dank, Sabine, für diese Zuschrift. Erstmal tue ich mich schwer mit dem Wort Krankheit. Beziehungsweise es ist ein Co-Abhängigkeit, ist ein Muster, würde ich jetzt mal sagen, eine Verhaltensweise, eine Dynamik, die hier auch bedient wird oder wurde. Aber es ist, also zumindest ist es keine, in meinen Augen, keine chronische Erkrankung. Es ist etwas, das man wie so vieles ändern kann. Ja, also ich habe es ja mehrfach schon erzählt. Ich bin selbst Tochter eines Alkoholikers, Enkelin eines Alkoholikers, Urenkelin, ja. Hatte auf jeden Fall in der Beziehung zu meinem Vater Co-Abhängigkeit gelebt. Habe auch schon in Beziehungen Co-Abhängigkeit gelebt, aber würde mich niemals, und das ist auch so ein bisschen das, ich war dann selbst auch mal in so einer Gruppe. Es hat mir gut getan, diese Scham loszulassen, darüber mal zu sprechen mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben, aber ich sträube mich dagegen und ich fahre damit sehr gut, mir immer wieder die Identität aufzuerlegen, ich bin co-abhängig und das ist jetzt so und das ist mein Leben. Das sehe ich ganz und gar nicht so. Ich bin nicht co-abhängig, ich bin absolut machtvoll. Ich kreiere meine Beziehungen und ich kreiere mein Leben. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen das gerne anders sehen und sagen, so ist es halt, so sind wir geboren und da sind wir dann, da bleiben wir dann auch auf diesem Niveau. Da aus eigener Erfahrung und weil ich viel zu viele Menschen kenne, die aus den noch so schwierigsten Umständen kommen und sich wirklich ein schönes Leben, eine schöne Beziehung aufgebaut haben, weiß ich, dass es möglich ist. Also kann ich nur wieder sagen, was wir hier bedienen, ist das Drama. Ich habe es ja in der letzten Folge schon mal angedeutet. Das ist ein Thema, was mich gerade wirklich auch intensiv beschäftigt, weil mir immer wieder klar wird, auch in anderen Lebensbereichen, wie viel Drama wir spielen. Also wie sehr wir uns zum Opfer machen von Umständen und in der Liebe dann eben von Männern, Frauen beim Daten oder von unserem Partner und so gerne dann auch in diese Rolle gehen. Ja, aber von dieser Rolle der Abhängige, die Angepasste zu sein, aus dieser Rolle kann man sich befreien. Und wenn man das aber nicht möchte und immer sagt, naja, ich bin halt so angepasst, also brauche ich am besten einen Partner, der auch angepasst ist, dann treffen sich zwei Opfer. So, dann wollen zwei Opfer miteinander spielen und eigentlich will jedes Opfer gerettet werden vom jeweils anderen. Dass dann der andere mal sagt, ja, was willst du denn? Oh ja, ich weiß auch nicht. Dann machen wir, was du willst. Nee, wir machen, was du willst. Anstatt dass beide daran arbeiten, in ihre, also erwachsen zu werden. Und hier kommen wir aufs innere Kind, ja. Und diese heilige Dreifaltigkeit, habe ich neulich gehört, finde ich einen schönen Begriff, diese innere heilige Dreifaltigkeit, inneres Kind, innere Mutter, inneren Vater, selbst damit arbeiten zu können und zu sagen, ich habe vielleicht von meinem Vater nicht bekommen, was ich gebraucht habe, ich habe vielleicht von meiner Mutter nicht bekommen, was ich gebraucht habe, ich habe dieses innere Kind, was immer noch viele Vorwürfe hat, was sensibel ist, was gehalten werden will, ich kann aber damit in Dialog gehen und ich kann mir selbst, Reparenting heißt es ja auch oft, ich kann mich dahin bringen, zu erkennen, was ich brauche und mir genau das selbst geben und muss mich nicht zum Opfer machen von irgendwelchen Männern oder Frauen oder was auch immer in der Partnerschaft, sondern ich kann Einfluss nehmen auf mein Leben und das ist wichtig. Ich finde das ganz, ganz wichtig und nicht sich dann einfach selbst den Hut aufzuziehen, ja, ich bin co-abhängig und so muss ich jetzt auch behandelt werden. Nee.
Was mir hier ganz besonders auffiel bei Sabine ist ja, dass sie jetzt einen nicht zulässigen Rückschluss vornimmt. Mhm. Es kann ja sein, dass jemand, der das erlebt hat, Co-Abhängigkeit, also ich muss mich sehr anpassen an die Abhängigkeit meines Vaters, an Alkohol oder meiner Mutter, dass das dazu führt, dass man eigene Bedürfnisse hinten anstellt. Aber der Umkehrschluss, jeder, der seine Bedürfnisse hinten anstellt, muss ja co-abhängig sein, den macht sie hier in dieser Zuschrift und der ist einfach falsch, ja. Das ist das, was wir in der Beratung sehen. Es gibt eine Fülle von Gründen, warum Menschen vielleicht es nicht so gut gelingt, ich zu sagen und zu sagen, hier, Moment mal, ich habe einen Wunsch, ein Bedürfnis, ich brauche etwas, sondern ihre Bedürfnisse hinten anstellen. Und ich wollte einfach mal auf die Vielfalt von Möglichkeiten hinweisen. Und an einem Punkt hat Sabine wahrscheinlich recht. Wenn ich meine mittlerweile über 25 Jahre Beratung so rekapituliere, komme ich zu dem Schluss, der wichtigste Grund dafür, dass es wirklich schwierig wird in Herkunftsfamilien, ist tatsächlich der Alkohol. Ja, das ist richtig. Das nimmt sie, kann sie gerne so mitnehmen, auch von mir. Wir reden als Gesellschaft unglaublich ungern darüber, dass das so ist, weil Alkohol ist ja eine zulässige Droge und andere sind unzulässig. Aber was Alkohol für Schleifspuren hinterlässt in den Seelen von Kindern, das und in den Ehen, ja, die da eingegangen wurden, das ist leider dramatisch, ja. Okay, aber es ist nicht das Einzige. Es gibt noch mehr Dinge und ich habe einfach mal so gedacht, Mensch, was hattest du alles schon? Und der nächste Punkt, und darüber wird auch selten geredet, ist psychische Erkrankungen von Elternteilen, die ja relativ häufig sind auch. Und der dritte Punkt wäre Suizid und Suizidversuche. Das Interessante ist, jetzt haben wir Alkohol, wir haben psychische Erkrankungen und Suizide und alles drei kann natürlich in eins fallen. Es kann alles drei der Fall sein, ja, es können zwei Dinge der Fall sein oder auch nur eins. Aber diese drei Dinge tauchen tatsächlich sehr, sehr häufig auf in der Beratung und können dazu führen, dass wir als Kinder lernen, uns selber eben mehr zurückzunehmen, nicht so deutlich überhaupt zu spüren, was wir wollen, weil wir müssen ja Rücksicht nehmen auf die Erwachsenen rund um uns herum, so könnte man es ja ausdrücken. Und dann passiert, nur um das Bild von dem inneren Kind, ich benutze das wirklich ungern, ich kann es gar nicht so genau erklären, ich mag andere Begriffe lieber, wie Skript zum Beispiel. Wir schreiben ein Skript als Kind und dann denken wir, die Welt ist so. Aber wir müssen einfach akzeptieren, das wissen wir aus der Gehirnforschung heute, dass der Mensch so ist. Er lernt etwas und wenn es erfolgreich war, wendet er es später an. So einfach und simpel ist es. Dann gibt es eben eine Instanz in uns, die gelernt hat, na ja, wenn du dich anpasst, dann funktioniert das am besten. Und deshalb müssen wir dann später vielleicht was Neues lernen. Ich habe jetzt nur die wichtigsten drei Dinge genannt, von denen ich sehe, dass sie große Auswirkungen haben. Ich habe hier noch viel mehr stehen. Ich habe dann angefangen zu suchen. Da können wir später vielleicht noch drauf kommen. Es gibt tatsächlich noch viel, viel mehr Dinge, die sehr, sehr häufig sind in Familien, die dazu führen, dass Menschen sich einfach ein bisschen angepasster entwickeln als vielleicht andere. Ja.
Ja, genau. Ob wir es jetzt Skript nennen, ob wir es inneres Kind nennen. Ich spreche ja gern von Identität, die wir angenommen haben. Die kann man ändern. Wie beispielsweise solche Menschen bezeichnen sich ja auch gern angepasste Menschen, zu denen ich lange Zeit auch gehört habe, aber auch einfach gar nicht mehr gehören möchte. Ich zeige ab und an noch angepasste Verhaltensweisen. Das ist okay. Aber sobald ich ja dann auch die Erkenntnis habe, oh, also sobald ich mich in Therapie oder im Coaching befinde und merke, ich bin offensichtlich angepasst und das tue ich auch beim Dating, das tue ich auch in meinen Beziehungen, dann muss doch, sagt mir jetzt der logische Menschenverstand, eine Veränderung folgen. Also ich möchte ja gar nicht die People-Pleaserin sein. Ich möchte ja gar nicht die Angepasste sein. Ich möchte ja eine Beziehung auf Augenhöhe führen und daran kann man arbeiten. Das ist ja eigentlich auch das, was ich arbeite ja hauptsächlich mit Frauen in meinem Programm. Das ist das mit der größte Transformationsprozess, durch den ich begleite, ist aus dieser oh je, ja, ich habe Erfahrungen gemacht, dass man über meine Grenzen geht und dass meine das, was ich sage, nicht wichtig ist und was auch immer, in eine machtvolle Position zu kommen, Standards für sich zu definieren, aber eben auch diesen Standard selbst gerecht zu werden. Und wenn wir erkennen, okay, ich bin People-Pleaserin, ich bin angepasst, wie auch immer, dann steht damit immer auch ein, und wir nichts daran ändern. Ja, weil das tatsächlich könnte es ganz leicht sein zu sagen, okay, ab jetzt sage ich halt, was ich möchte. Ich übe das jetzt im Daten einfach mal. Ja, aber man sieht jetzt auch hier, indem man sich dann beispielsweise in so Gruppen begibt und dann auch die Kindheit dafür verantwortlich macht. Natürlich hat uns die Kindheit dahingehend geprägt. Natürlich mussten wir als Kinder diese Schlüsse ziehen. Natürlich ist das schlimm und das kann einem leid tun und das wünscht man keinem Kind. Aber jetzt sind wir erwachsen und wir können etwas ändern. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, denn wir wollen ja nicht länger Opfer sein, auch nicht Opfer dieser Geschichte. Und hier bilden sich dann irgendwelche Drama-Adrenalin-Süchte selbst raus. Man sucht auch diesen ständigen Konflikt, diesen Beweis dafür, naja, ich bin ja Opfer, ich passe mich ja an, was ich sage, ist eh nicht so wichtig. Was auch eigentlich beispielsweise hinter diesem People-Pleaser-Tum steht, ist ja nicht, das ist wirklich mein intrinsischer Wunsch, dass es allen anderen gut gehen soll und ich bin nicht wichtig, sonst würden wir nicht so auch solche Opfergeschichten erzählen, ja, sondern eigentlich haben wir nur Angst, aufzulaufen, wenn wir unsere Bedürfnisse äußern. Und das kann man aber lernen, seine Bedürfnisse zu kommunizieren und zu seinen Bedürfnissen zu stehen. Und ja, das ist absolut außerhalb der Komfortzone, aber das ist auch ein wichtiger Skill für eine Beziehung. Das kann man lernen. Und deswegen darf man sich immer bewusst machen, also auch wenn mein inneres Kind so geprägt ist, auch wenn ich diese Identität jetzt angenommen habe, ich kann daran etwas ändern, ich kann mich weiterentwickeln und es gibt offensichtlich noch zu viele Vorteile, zu viele Gewinne oder Dinge, die ich nicht tun muss, wenn ich mich über diese Identität nicht hinaus entwickle, sondern dann kann ich halt weiter sagen, naja, die Männer sind schuld, die Frauen sind schuld. Ich kann mich so zeigen als ach je, die ist ja lieb, die meint es mit allen immer nur gut und wird so. Also da gibt's ganz viele Gewinne, die damit auch in Verbindung stehen. Und deswegen ist die Frage einfach, wer wollen wir sein? Und welche Art von Beziehung wollen wir leben? Das Ziel ist ganz wichtig und dann können wir uns dahin entwickeln. Und deswegen, ja, genau, Überangepasstheit ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft, haben ganz viele Menschen. Das Gleiche gilt für Grenzen nicht achten, Grenzen nicht setzen können, aber man kann das alles lernen. Insbesondere als Single hat man ja eine super schöne, frische Leinwand, auf der man sich wieder ausprobieren kann. In Beziehung ist es auch möglich, aber da sind ja eingeschliffene Dynamiken, Vorwürfe, muss man alles dann nochmal lösen, geht aber auch. Ja, also, aber das ist einfach, weil ich selber mal so dachte, ich bin halt so angepasst, ich verstehe es jetzt gar nicht mehr, ich kann es gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, ehrlich gesagt. Das ist auch das, was ich ihr wünsche, mehr in ihre Macht zu kommen.
Ich nehme einen wirklich guten Grund, warum sie gerade als Frau sich das klar machen sollte, dass es wichtig ist, dass sie das lernt. Oder alle anderen, die hier zuhören. Es gibt eine sehr seltsame Regel, die habe ich bestimmt schon mal gesagt, die auch sehr englisch klingt, ja, und die heißt Happy Wife, Happy Life, so rum natürlich, ja.
Ja.
Also, warum ist das so? Warum muss die Frau glücklich sein, damit die Beziehung glücklich ist? Naja, weil der Mann sein Selbstwertgefühl davon abhängig macht, ob er es schafft, seine Frau glücklich zu machen. Das ist der entscheidende Grund. Er ist reaktiv, er fragt sich das. Und wenn er feststellt, meine Frau ist unglücklich, dann zieht ihn das nach unten. Er ist ein Versager. Er schafft das nicht. Ja? Das ist das Argument, mit dem ich oft versuche, oder die Sichtweise, mit der ich oft versuche, Frauen dazu zu bewegen, öfter mal deutlich zu machen, was sie brauchen und das auch wirklich ihm ganz deutlich zu sagen, das und das brauche ich. Und das, ja, das, manche Frauen sind davon schon, damit schon zu gewinnen, ja, für diese Sichtweise, dass es wichtig ist. Es ist generell wichtig als für uns als Menschen, auch für Männer, dass wir deutlich sagen, was wir brauchen, dass wir dafür eintreten. Ich nehme allerdings schon wahr, dass es Frauen noch mal ein Stück weit schwerer fällt, wirklich einzutreten dafür, was sie sich wünschen. Du hast das so schön gesagt, wie machen wir das jetzt mit der Vergangenheit und der Zukunft und der Veränderung? Ich versuche es immer so auszudrücken. Also für alles, was in der Vergangenheit war und was schiefgelaufen ist, ja, ist die Herkunftsfamilie zuständig. Die Herkunftsfamilie ist schuld und, na, Schuld ist nicht mein Begriff, den benutze ich nicht gerne. Verantwortlich, ja? Okay, aber, und ich sollte keine Verantwortung dafür übernehmen. Ich übernehme keine Verantwortung dafür, dass mein Vater mich meinte, häufig prügeln zu müssen und meine Mutter öfter ausrastete. Nein, das tue ich nicht. Die Verantwortung dafür, dass das Folgen hat, liegen in der Herkunftsfamilie. Aber jetzt kommt ja die eigene Verantwortung. Die eigene Verantwortung ist, wenn ich das ändern will, ja, dann kann ich das ja nur nicht meinen Eltern überhelfen und sagen, wisst ihr was, ihr müsst das. Das ist absurd, das können die doch gar nicht. Deshalb sind die ja, ja so seltsam gewesen und so hilflos in ihren Erziehungsmethoden. Nein, was jetzt passieren muss, ist, ich muss Verantwortung übernehmen. Ich muss das ändern. Ich bin der einzige Mensch, der das ändern kann. Deshalb freut es mich so sehr, dass Sabine den Weg gefunden hat in diese Gruppe und die wird noch mehr vielleicht machen und noch mehr Entwicklungsprozesse durchlaufen. Mich freut es sehr, wenn Menschen die Verantwortung übernehmen und sagen, ups, ich muss hier etwas tun. Ja. Ja, das ist der Punkt. Also da sind wir uns ja wie immer ganz einig.
Ich finde zum Beispiel auch, dass es das Wichtigste in meinen Augen ist es immer, also für mich persönlich ist es das wichtigste Kriterium auf der Partnersuche, zu sehen, ob jemand bereit ist. Also wenn ich mir jetzt nochmal einen Mann suchen würde, dann würde ich schauen, ist der bereit, an sich zu arbeiten? Ist der reflektiert? Möchte der Verantwortung für sich und sein Leben übernehmen? Finde ich eine ganz wichtige Sache, ja. Und deswegen an dieser Stelle, Sabine, wenn das dein Weg ist, dann soll er das sein. Und ich finde es super, dass du dir Hilfe suchst. Absolut, alles legitim, wenn es hilft.
Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind mit der Schwierigkeit von Elternhäusern, also in der Beratung. Ich wollte jetzt noch ein paar sehr schwierige Elternhäuser hier anführen. Drei habe ich ja genannt, drei Möglichkeiten. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Was mir sehr häufig begegnet, sind wirklich sehr, sehr schwere Erkrankungen von Elternteilen. Also das Kind ist 8, 9 oder 10 Jahre alt, die Mutter bekommt Krebs und stirbt. Also auch Todesfälle, ne, gehören mit dazu und führen dazu, dass wir uns intuitiv viel, viel stärker anpassen, weil wir auch paralysiert sind. Wir drohen ja etwas zu verlieren, was uns sehr, sehr wichtig ist. Das ist erstaunlich, wie oft ich diese Geschichte erzählt bekomme. Man hört da in der Öffentlichkeit so wenig davon, was das für Kinder bedeutet, wie es ihnen damit geht. Und oft sind dann auch die Angehörigen sehr schwer in der Lage, das Kind aufzufangen. Also wirklich gravierende Erkrankungen, die bedrohlich sind. Das ist ein ganz, ganz häufiger Fall. Was ich leider auch sehr, sehr oft höre, sind extrem schlechte Beziehungen von Eltern. Der schlimmste Fall, den ich jetzt in letzter Zeit hatte, war, die Eltern streiten alle 2 Tage über 3 Stunden. 3 Stunden anbrüllen, beleidigen, beschimpfen vor dem Kind. 3 Stunden. Man muss sich das nur mal vorstellen. Ich meine, wir wissen, was wir darüber denken, Anna. Ja, verantwortungslos dürfen die nicht tun. Aber wir müssen uns vorstellen, es gibt Menschen, die erleben das. Ja, die müssen das miterleben als Kinder.
Ich wollte gerade sagen, ich habe eigentlich den Jackpot gehabt. Ich hatte einen Vater, der schwer krank war. Ja, Leukämie. Ich hatte gleichzeitig Alkoholismus. Jeden Tag, die Eltern haben krass gestritten, dass die Polizei kam. Und was fehlt noch? Ja, ich vermute, da waren auch bestimmt psychische Erkrankungen im Spiel. Ja, also ich kann mich nicht erinnern, dass da mal Ruhe war. Ja, und aber deswegen weiß ich auch, was möglich ist. Und das Wichtige ist, was du jetzt sagst, dieses mit dem Streiten. Das ist ja diese eigene Dramasucht, der Eltern oder Adrenalinsucht, wie auch immer. Und die haben das ja auch irgendwo her. Also selbst wenn die Eltern jetzt selbst nicht Alkoholiker sind oder nicht schwer krank oder irgendeine Borderline-Störung haben. Wenn, und das müssen wir uns jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn ich mit meinem Partner Drama lebe, obwohl frei von irgendwelchen Krankheiten und Süchten, das meinem Sohn vorlebe, dann wird er das später wahrscheinlich auch mit in seine, wenn er es nicht behandelt, reflektiert, verarbeitet, wird er das genauso weitertragen. Und deswegen ist es ja absolut wichtig, dass wir daran was ändern. Denn unsere Eltern sind ja auch Kinder ihrer Eltern gewesen. Also das müssen wir uns ja auch klar machen. Die sind ja nicht irgendwie in perfekten Verhältnissen aufgewachsen und dann werden sie Alkoholiker oder dann werden sie dramasüchtig. Nein, die haben da, und wahrscheinlich haben sie auch schon ein bisschen was besser gemacht als ihre Eltern. Deswegen finde ich auch diese komplette Verantwortungsabgabe, das kann man wirklich auch nur tun und diese schweren Vorwürfe aufrechterhalten, was ich finde, was sowieso nichts bringt, wenn wir selber alles ganz toll machen und in unserer eigenen Partnerschaft so super sophisticated miteinander umgehen und unseren Kindern das beste Beispiel vorleben. Ja, genau, es gibt so viele Gründe, warum ein Kind dann den Schluss ziehen kann, ich muss mich anpassen, ich sollte lieber hier nicht noch zusätzlichen Ärger machen. Weil es brennt schon.
Vielleicht kann man an der Stelle nochmal betonen. Also keine Kritik, ja. Kinder entscheiden immer das Richtige. Wenn ein Kind sich entscheidet, sehr angepasst zu sein, vielleicht sogar nur zu funktionieren, vielleicht sich nur im Hintergrund zu halten, nie Probleme machen. Es gibt so viele Formulierungen für die Rollen, die einnehmen. Dann ist es eine richtige Entscheidung für das Kind. Es ist eine überlebenswichtige Entscheidung für das Kind. Ja, ich habe das noch nie erlebt, dass ich zu dem Schluss gekommen bin, ja, was ist denn das für eine absurde Entscheidung des Kindes, sondern es war immer optimal angepasst an ein etwas schwieriges Umfeld, mit dem das Kind zurechtkommen musste. Und das ist ein ganz wichtiger Teil auch meiner Beratung, dass ich sage, ja, also ich verstehe das gut, dass Sie diese Entscheidung getroffen haben und dass Ihr inneres Kind Ihnen nahelegt, so oder so sich zu verhalten. Aber, da kommt immer das Aber. Und das Aber heißt, jetzt sind wir erwachsen. Leider hat unser Gehirn das alles aufgenommen. Das Gehirn hat abgespeichert, dass das ein super Verhalten ist, das wir da gelernt haben. Und das stimmt nicht. Das müssen wir verstehen. Das ist nicht richtig. Wir müssen uns für neue Verhaltensweisen öffnen. Und dabei hilft es, wenn es auch nur einen Menschen gibt, der an uns glaubt, der festen Überzeugung ist, dass wir das können. Und deshalb ist das ist im Grunde die Funktion von Therapien, von Beratung, von Coaching. Er ist jemand, der glaubt, dass ich es schaffe. Und wenn jemand da ist, der glaubt, dass ich es schaffe, dann sind meine Chancen einfach mal besser. Kann man ganz klar sagen. Ja. Ja, wir haben jetzt sozusagen durch die Niederungen von Kindheiten ein bisschen geschaut, was es da alle gibt. Die schlimmsten Fälle habe ich nicht mal erzählt. Es gibt wirklich Sachen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich bin mehr in dem Bereich geblieben, den ich für normal halte, also relativ häufig halte. Es gibt Dinge, die sind sehr, sehr häufig. Und also ja, das führt zu bestimmten Haltungen. Ja, wir dürfen das inneres Kind nennen, wir dürfen das Skript nennen. Oder. Das Skript kommt aus der Transaktionsanalyse. Ich mag den Begriff ganz besonders gern und nehme den immer mal wieder. Muster, was hast du gesagt?
Identität beispielsweise, die wir annehmen.
Ja. Es ist egal. Hauptsache, wir wissen, wovon wir reden und verstehen, dass jedes Kind das tun muss. Jedes Kind macht das zwischen dem 4. und 6. Lebensjahr, sich so eine Identität zuzulegen und zu sagen, wenn ich mein Umfeld hier richtig beobachte, dann funktioniert das und das und das hier am besten. Ja, das ist der Kern der Idee des inneren Kindes. Und das macht jedes Kind. Jedes Kind tut das und zieht seine Schlüsse, zieht sie absolut perfekt, ja. Aber wenn dann später mal Partnerschaften eingegangen werden, wundern wir uns, dass das, was in der Kindheit funktioniert hat, vielleicht im Erwachsenenleben plötzlich gar nicht mehr klappt. Ja, und dann müssen wir dazulernen und müssen lernen, dass das Leben ein bisschen mehr Ich-Sagen bedeutet, für sich einstehen, deutlich machen, was wir brauchen, kommunizieren, nicht angreifen, sondern deutlich sagen, was wir uns wünschen.
Ja. Ja, und das Schöne an dem Wort Skript ist ja, wir können es neu schreiben. Genauso wie wir eine Identität ändern können und wie das innere Kind heilen kann, glücklich werden kann und dann zu einem gesunden Erwachsenen sich weiterentwickeln kann. Also das sind alles schöne Bilder, die man nutzen kann.
Ja, deshalb mag ich wahrscheinlich den Begriff des Skriptes so sehr. Wenn ich Programm sage, dann, na, ein Programm kann ich nicht umschreiben. Ich jedenfalls nicht.
Naja, programmieren.
Programmieren kann ich nicht. Ich kann das nicht. Aber umschreiben könnte ich. Und deshalb bin ich bei Skript immer ganz, denke, ah, gut, das, der Begriff, der liegt mir. Außerdem liegt mir das Bild, was daraus entsteht, weil ich dann immer sage, naja, stellen Sie sich doch nur vor. Jeder neue James Bond Film wird wieder nach dem gleichen Skript, ja, ist ja auch ein Begriff, der im Film benutzt wird, nach dem gleichen Skript vom ersten James-Bond-Film gedreht. Jeder. Ja? So ist das nämlich, was wir Menschen tun. Da wird nur neue Requisiten eingeführt. Wir sind jetzt nicht mehr in den 60er, sondern in den 70er, dann in den 80er, dann in den 90er und immer so weiter Jahren. Ja? Werden nur neue Requisiten eingeführt, aber das Skript ist immer das gleiche. Ich meine, das wäre doch eigentlich lustig, ne? Den ersten James-Bond-Film nochmal auf das Jahr 2024 umzumünzen und heute zu drehen. Aber das ist das, was wir tatsächlich tun. Ja? Wir wenden ein Skript an, das wir mal geschrieben haben als Kinder und wenden das noch mit 40, mit 60, ja, wenden wir das an und tun so, als sei die Welt immer noch so, wie sie früher einmal war.
Ja, also ich glaube, das war jetzt sehr ausführlich. Das war vielleicht nicht das, was Sabine sich jetzt erhofft hat, unbedingt. Aber ich denke, es war wichtig, auch mal die Bedeutung aufzuzeigen der Verantwortungsübernahme für uns und unser eigenes Glück an dieser Stelle. Wir dürfen gerne unser inneres Kind als Opfer sehen. Das war es damals auch, aber heute wollen wir das ja gar nicht mehr sein. Wir wollen ja hier die schönste Partnerschaft kreieren. Zumindest ist das immer mein Motto. Da haben wir hier einige Tipps und Tools und damit soll es auch nächste Woche weitergehen. Was haben wir vor, Christian?
Wir haben eine 6-Seiten-Zuschrift bekommen und wir haben ja nun deutlich gemacht, 6-Seiten-Zuschriften haben es bei uns relativ schwierig. Aber ich habe die gelesen und dachte, wow, daraus könnte man ja jetzt 6 tolle Folgen machen. Okay. Also, aber das werden wir nicht, wir werden keine 6 draus machen. Nein, wir haben tatsächlich eine Zuschrift bekommen von einer Frau, die der Meinung war, es sei eine ausgesprochen kluge Idee, beim ersten Date den Mann zu küssen, vorher 3 Wochen mit ihm zu chatten und schon und so weiter. Und am Ende endet alles natürlich in dem größten Drama des Jahrhunderts. Also sie hat sozusagen alles falsch gemacht bei der Partnersuche, was man falsch machen kann und wundert sich jetzt, dass es ihr schlecht geht. Ich dachte, wir könnten das nehmen, Anna, aber das müssen wir dann noch überlegen.
Ja, ich bin da offen für. Das ist ja auch so eine schöne systemische Übung. Was kann man tun, damit es garantiert nichts wird? Da können wir ja mal reingehen.
Ja, also am Ende des ersten Dates auf dem Parkplatz stehen und heftig rumknutschen, das ist sozusagen, dann weiß ich, ja, okay, die Geschichte geht schlecht aus, ist jede dieser Geschichten ist schlecht ausgegangen. Jedenfalls bei allen, die älter als 30 waren. Bei unter 30-Jährigen klappt sowas mal. Erstes Date und ja, man kommt sich gleich nahe. Ja, wir schauen mal. Das ist eine wirklich unglaublich lange Zuschrift. Und ihr Leben ist jetzt so schrecklich und ein Drama geworden. Ne? Wir sind wieder beim Drama. Schauen wir mal. Vielleicht fangen wir ja wirklich mal wieder mit dem Thema Partnersuche an beim nächsten Mal und gucken, wie wir es schaffen, dass die Partnersuche tatsächlich garantiert schief läuft.
Cool, ich freue mich. Ja. Alles Liebe.
Bis dahin.